Ja, die Antwort war eigentlich doppelt. Also die Antwort war eigentlich, einerseits gab es das und andererseits, das gibt's doch schon. Und das gibt's doch schon, bezog sich vor allen Dingen auf die Septemberstreiks, die in diesem Film, über den ihr eben gesprochen habt, ja geschildert werden. Also zu den Septemberstreiks gab es tatsächlich ziemlich viel, sowohl zeitgenössisch als auch danach durchaus an Geschichtsarbeit. Aber was ich festgestellt habe, als ich mich auch angefangen habe, mit den Septemberstreiks zu beschäftigen, ist, dass es eigentlich so vom Himmel fällt, jedenfalls in der Erinnerung, und dass es eigentlich überhaupt keine Vorgeschichte hat. Also es hat eigentlich auch keine Nachgeschichte, das hängt vielleicht auch ein bisschen zusammen, aber es hat auch keine Vorgeschichte. Und bei einer näheren Beschäftigung mit diesen Arbeitskämpfen, das kommt ja im Film auch ein bisschen zum Ausdruck, da sieht man, dass diese Vorstellung davon, dass die spontan waren, dass das sowas nie da gewesen war oder so, dass das eigentlich jedenfalls, wenn man auf den Betrieb guckt, nicht stimmt. Also angefangen hat es ja bei Hoesch in Dortmund. Wenn man sich diesen Streik mal ganz genau anguckt, dann fängt das so an, die Leute überlegen sich, dass sie unzufrieden sind mit der Tarifpolitik der IG Metall, die trotz des wieder einsetzenden Booms eben keine zwischentariflichen Lohnforderungen stellt oder meint, stellen zu können, weil die Friedenspflicht gilt. Und dann organisieren sie sozusagen diese Lohnforderungen selbst. Und es fängt eigentlich damit an, dass bestimmte Abteilungen die Arbeit niederlegen und dann durch den Betrieb gehen und andere Abteilungen dazu auffordern, das auch zu tun. Und das endet vor dem Verwaltungsgebäude der Fabrik, also dieses Stahlwerks, wo dann ziemlich viel abgeht. Da gibt es dann so ein offenes Mikrofon und dann spielt auch die Studentenbewegung eine Rolle, die da auch zu Wort kommt, beziehungsweise die jungen Arbeiter. Das ist eine Form, wenn man sich die genau anguckt, die gab es da eigentlich ständig im Betrieb, über viele Jahrzehnte. Und im Grunde genommen ist der Unterschied zwischen den Septemberstreiks und den vielen Streiks zuvor noch nicht mal die Forderungen, auch diese linearen Lohnforderungen sind eigentlich nichts Neues, richten sich natürlich in gewisser Weise gegen die Tarifpolitik der Gewerkschaft, die immer Prozentforderungen gestellt hat. Aber dieser latente Konflikt, der findet eigentlich während des Booms, vor allen Dingen während der Hochkonjunktur, ständig statt. Der Unterschied ist nur, dass es diesmal öffentlich wird und dass diesmal während der Septemberstreiks sich das so als Form verbreitet über die ganze Stahlindustrie und über also die ganze Montanindustrie, teilweise auch in die Metallindustrie und in den öffentlichen Dienst hinein. Also dieses sich Verallgemeinernde ist eigentlich das Untypische. Aber als diskrete Form hat es diese wilden Streiks immer gegeben. Und gerade in der Hochkonjunktur, weil es dann möglich war, ohne lange Streiks relativ viel zu erreichen, ohne lange Streiks und ohne Gewerkschaften relativ viel zu erreichen. Dass das so unbekannt ist, das liegt einfach daran, dass keiner so richtig Interesse daran hatte, das mal aufzuschreiben, glaube ich. Also es gibt keine wirkliche Tradierung dieser Geschichte, also weder die Arbeitgeber natürlich, das ist ja total naheliegend, noch die Gewerkschaften, für die das natürlich auch immer eine ziemliche Konfrontation, ein ziemliches Problem war, weil sie immer im Grunde genommen latent ihre eigene Tarifpolitik haben angegriffen gesehen. Noch natürlich irgendwie, sagen wir mal so, in der offiziellen Geschichtswissenschaft interessiert man sich für solche Phänomene, ja, wilde Streiks, betriebliche Konflikte. Das war ganz lange irgendwie völlig uninteressant, weil betriebliche Konflikte generell halt uninteressant waren. Und wir haben ja leider auch in den 90er Jahren eine ziemlich lange Phase gehabt, in der alles Mögliche wichtig geworden ist, was ich jetzt gar nicht abwerten will, aber vor allen Dingen eben Kulturgeschichte. Und auch zu dieser Kulturgeschichte gehören aber Arbeitskämpfe, soziale Konflikte im Betrieb überhaupt nicht. Sodass das, als ich angefangen habe mit dem Buch, war das total paradox. Einerseits meinte man alles zu wissen und andererseits hat man bestimmte Fragen überhaupt nie thematisiert.
Du hast da jetzt gesagt, dass sozusagen auf den ersten Blick diese Septemberstreiks von 1969 so scheinen, als wären sie vom Himmel gefallen, dass es aber tatsächlich eine Vorgeschichte auch gibt. Ich würde auch vorschlagen, sozusagen diesen historischen Strang noch so ein bisschen nachzuverfolgen und da vielleicht auch noch ein bisschen weiter zurückzugehen. Wenn man sich die Geschichte von Streiks in Deutschland anschaut, dann kann man ja sehen, dass Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg eines jener europäischen Länder gewesen ist, wo die Arbeiterbewegung eigentlich mit am besten aufgestellt gewesen ist, wo es sehr viele soziale und politische Auseinandersetzungen gegeben hat, bei denen auch der Streik eine wichtige Rolle gespielt hat. Gerade in der Weimarer Republik kann man das sehen, dass es immer wieder auch große politische Streiks gegeben hat. Und jetzt kann man sehen, dass sich das nach dem Zweiten Weltkrieg verändert hat. Also mir scheint das ja so zu sein, dass nach dem Zweiten Weltkrieg da eine Tradition der Arbeitskämpfe in Deutschland abgebrochen ist. Wie würdest du da die Verhältnisse im Nachkriegsdeutschland beschreiben? Also würdest du da meinen Eindruck bestätigen, dass da eine Tradition der Kämpfe abgebrochen ist oder gab es da doch auch noch Auseinandersetzungen?
Naja, ganz stimmt das nicht, was du da sagst. Also jetzt als Historiker wäre ich da so ein bisschen spitzfindig, würde sagen, die Tradition ist nicht nach dem Zweiten Weltkrieg abgebrochen, sondern die Tradition ist schon nach 1933 abgebrochen, weil nämlich die Nazis die Arbeiterinnenbewegung brutal zerschlagen haben und Streiks auch nur noch fanden statt während des Faschismus, besonders auch interessanterweise in der Hochkonjunktur, also in dieser Rüstungskonjunktur nach 1936. Das hat der Timothy C. Mason mal ausgearbeitet, schon vor vielen Jahren. Aber die fanden statt in einer Form, wo man wahnsinnig aufpassen musste, dass sie nicht sozusagen einen politischen, öffentlichen Charakter kriegen und sich nicht verallgemeinern. Und was man jetzt mal untersuchen müsste, eigentlich aber wahrscheinlich nie herausfinden wird, ist, es gibt gewisse Ähnlichkeiten zwischen dieser Art zu streiken, also diesem, was weiß ich, Streiks auf der Werft 1937, 38, die so dokumentiert wurden, die haben auch so einen ganz so latenten Charakter. Die Leute legen die Arbeit nieder, sehen natürlich zu, dass niemand verantwortlich gemacht werden kann dafür. Also wenn gefragt wird, wer ist verantwortlich, ist natürlich niemand verantwortlich, weil es ja irgendwie natürlich der eigenen KZ-Einweisung gleichkommen würde. Und die Nazis sind im Übrigen auch so damit umgegangen, dass sie, wenn sowas stattfand, das stark sortiert haben, sobald natürlich aus ihrer Sicht organisierte Strukturen in irgendeiner Form, kollektiver Art, mit dem Spiel waren, haben sie stark sozusagen dagegen gehalten und haben die Leute verhaftet. Aber wenn das nicht der Fall war, waren sie auch kompromissbereit. Da haben sie auch die Löhne erhöht, durchaus. Und so eine Tradition wird nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich wieder aufgenommen, in gewisser Weise. Und wird auch nochmal verstärkt, sowohl, und das muss man vielleicht auch sagen, sowohl in der DDR als auch in der BRD. In der DDR nach 1953, also nach dem Arbeiteraufstand von 1953, die Auseinandersetzungen kriegen so eine rein betriebliche, latente Form. In der Bundesrepublik, die wahrscheinlich, was die kapitalistische Geschichte Deutschlands betrifft, ja die Fortsetzungsgeschichte darstellt, ist es so, dass auch in den so 50er, 60er Jahren bis 66 eigentlich zur ersten Krise, da ist das so, dass die Leute auch wahnsinnig darauf achten, dass ihr Streik nicht als politisch erscheint. Und oft waren die auch nicht politisch. Also oft hatten die hatten gar keinen expliziten politischen Charakter, sondern es ging so zunächst mal um Alltagsfragen. In dem Augenblick, in dem Arbeitskämpfe in Westdeutschland als kommunistisch identifiziert worden sind, waren sie praktisch sofort mit einer Niederlage der Beschäftigten zu Ende, weil dann die Presse angefangen hat zu hetzen, in der Regel die Leute angegriffen worden sind. Teilweise auch sogar es Auseinandersetzungen zwischen Arbeitskollegen gab und so. Also das war ein großes Risiko, dass ein Streik als kommunistisch identifiziert werden konnte. Und von daher würde ich sagen, die Tradition ist gar nicht so, die ist 33 natürlich ganz klar abgebrochen, die Tradition politischer Streiks. Die ist aber gar nicht so nach dem Zweiten Weltkrieg abgebrochen, sondern es gibt eine Fortsetzung einer Tradition und es gibt aber dann aber auch immer wieder politische Streiks. Also es gibt in der unmittelbaren Nachkriegszeit gibt es ja so eine Politisierungswelle in Arbeitskämpfen, die einen Höhepunkt hat im November 48, als es zu einem ganz großen Generalstreik kommt in der Bundesrepublik, gegen die Währungsreform, also gegen die sozial ungleiche Verteilung sozusagen der Währungsreform. Das weiß man heute jetzt auch nicht mehr, weil die Währungsreform gilt ja im Geschichtsbewusstsein oft so als der Höhepunkt, der Anfang des Wirtschaftsbooms. Da waren ganz viele Leute dagegen, weil es halt praktisch auch eine Enteignung der Kleinsparer gleich kam. Und es gab sozusagen einen Streik mit Millionen Teilnehmern in Deutschland. Allerdings setzt sich das dann auch nicht fort. Und ich glaube, einer der wesentlichen Grundlagen dafür, dass die wilden Streiks dann, oder das, was ich jetzt wilde Streiks genannt habe, diese sogenannten spontanen Streiks, gibt keine richtige Bezeichnung, die nicht gewerkschaftlichen, betrieblichen, sagen wir mal unauffälligen Streiks, dass die so die Streikgeschichte der 50er, 60er Jahre dominieren, das liegt einfach auch an der Konstellation des Kalten Krieges.
Also du hast ja jetzt beschrieben, dass sozusagen ab 33 schon sozusagen eine Tradition der Arbeiterbewegung abgebrochen ist, dass es aber eine Kontinuität gegeben hat von eher latenten Auseinandersetzungen in den Betrieben, eine Tradition, die dann eben auch in der Nachkriegszeit eine gewisse Rolle spielt. Jetzt kann man ja trotzdem, denke ich, sehen, dass mit diesem Jahr 1969 und mit diesen wilden Streiks, die da stattgefunden haben, dass da zumindest sich eine Intensität der Konfliktfreudigkeit da doch verschärft hat irgendwie. Wie ist es denn da dazu gekommen, dass das da auf einmal so explodiert ist?
Ja, ich antworte erstmal auf diese Zunahme der Intensität und auf diese Explosion. Also da muss man den Statistiken schon ziemlich stark misstrauen. Dass die Bundesrepublik immer an letzter Stelle dieser Streikstatistiken war, liegt natürlich auch gerade daran, dass die wilden Streiks nicht gezählt worden sind. Und bestimmte Kriterien werden auch heute von der Streikstatistik nicht erfasst. Bestimmte Arten von Streiks werden nicht erfasst. Und wenn die Streiks eine bestimmte Größe oder Länge haben, werden sie auch nicht erfasst. Und da das ja in der Hochkonjunktur jedenfalls fast alles, es gibt Ausnahmen von ganz langen Auseinandersetzungen und so weiter, aber fast alles jetzt im Alltag waren halt ganz kurze Streiks. Die Leute haben sich irgendwie hingesetzt und haben eine Schicht gestreikt und dann haben die Unternehmer in der Regel ihre Forderungen erfüllt, weil sie keinen Stress wollten unter der Situation von Arbeitskräftemangel und Nachfrage. Also so, das ist mit der Statistik ist schwierig. Aber natürlich gibt es trotzdem spezifische Gründe, warum diese Streikgeschichte 1969 sozusagen plötzlich an die Öffentlichkeit tritt. Und das hat, glaube ich, mit zwei Sachen zu tun. Es gibt jede Menge Gründe und es ist bestimmt auch umstritten in der ganzen Auseinandersetzung darum, was jetzt eigentlich die Hauptgründe sind. Aber zwei Gründe kann man sicherlich benennen, zweieinhalb. Der erste, eher halbe Grund, der jetzt angesichts dessen, dass es ja eine Fortsetzung von so einer latenten Geschichte war, vielleicht nur so halb wichtig ist, ist natürlich die Legalisierungstendenz, also die Legalisierung der KP und die Tendenz der Entspannungspolitik zwischen Ost und West, die dieses kalte Krieg-Argument ein bisschen abschwächt. Trotzdem gibt es aber immer noch einen großen Antikommunismus, also das ist nur ein halbes Argument, kompliziert. Dann das erste wichtige Argument ist aber, was sich als ganzes Argument sozusagen zählen würde, dass auch eine Politisierung über die Studentenbewegung stattfindet, die dazu führt, dass die Arbeitskämpfe einfach mehr und von anderen Leuten wahrgenommen werden. Gleich noch mal, um das zu betonen, es gab natürlich Linke im Betrieb schon vor 1969, eigentlich immer, und es gab auch aktive Linke, die Sachen koordiniert haben und versucht haben zu vernetzen. Aber aus meiner Sicht zumindest ist das bei der Entwicklung der Streiks, das sehen Zeitzeugen, die jetzt sozusagen auch selber links waren, gerne auch ein bisschen anders, dass das keine zentrale Rolle gespielt hat. Was aber eine zentrale Rolle gespielt hat, war sekundär dann die Öffentlichkeitspolitik der Studentenbewegungen, der neuen sozialen Bewegungen, die diese Streiks natürlich ganz stark wahrgenommen haben. Und 1969, die Arbeitskämpfe, die fallen ja auch in eine Phase, in der es mit der Studentenbewegung bergab geht. Also der SDS ist in Auflösung und viele Fraktionen innerhalb des SDS, es entsteht dann auch die neue Frauenbewegung aus dieser Auflösung heraus. Und viele Fraktionen in dem SDS sind auf der Suche nach neuen Form der Ausweitung der eigenen sozialen Basis, weil diese rein studentische Politik halt als mit einer Niederlage verknüpft gesehen wird zu diesem Zeitpunkt. Und dann entdecken sie sozusagen die Arbeiter und dazu passt einfach die Welle der Streiks 1969 ganz stark. Und man kann sich jetzt, wenn man die Streikwelle genau anguckt, auch angucken, wie studentische Proteste versuchen, an diese Arbeitskämpfe anzuknüpfen. Das ist sicherlich ein Grund für später die Veröffentlichung, wenn man die ganze Arbeitssoziologie, Geschichtsschreibung aus den 70er Jahren sieht, dann sind ganz viele von den Leuten, die dann sich damit beschäftigen und das damit natürlich auch in so eine Erinnerungskultur tragen, sind Leute, die genau diese Erfahrung gemacht haben von 1969 in der Studentenbewegung. Also bei uns geht es irgendwie nicht weiter und hoppla, es gibt ja die Arbeiter. Und dann muss man auch sehen, der Mai 68 in Frankreich war ja auch ein großer Arbeiterprotest mit einem riesigen Streik und so weiter. Also das spielt schon sicherlich nicht eine wichtige Rolle. Die zweite Sache, die eine wichtige Rolle spielt, ist, dass die Boom-Hochkonjunktur, sagen wir mal, labil wird. Also es gibt einfach sehr große Ausschläge. 1966, 67 gibt es eine Krise mit zwar nicht Massenarbeitslosigkeit, wie wir das heute kennen, aber doch Entlassungen von bestimmten Gruppen von Arbeitern, vor allen Dingen migrantischen Arbeitern und in der Industrie arbeitenden Frauen. Und kurz danach geht es wieder ganz steil bergauf. Aber die IG Metall insbesondere, die ja die wichtigste Gewerkschaft in dem Zusammenhang war, hat in dieser Zeit eine Politik der Stabilisierung gemacht. Das heißt, sie hat versucht, an die staatliche Politik der Wirtschaftsstabilisierung, an Keynesianismus anzuknüpfen und das mitzuverhandeln und sozusagen das Lohnzurückhaltung mit auszuhandeln, damit sich die Konjunktur in dieser Wirtschaftstheorie, ist das halt so, wieder stabilisiere, was ihr in den sozialen Auseinandersetzungen völlig die Hände gebunden hat, weil sie damit ja sich darauf eingelassen haben, dass es keine eigenständige Tarifpolitik mehr gibt, sondern dass sie sozusagen an die staatliche Krisenpolitik geknüpft wird. Und das war sicherlich auch ein großer Grund. Da musste man dann ganz schnell sozusagen das auch nachholen und wieder zurückrudern. 1970 wird dann eine relativ aggressive Tarifrunde von der IG Metall geführt, weil man sieht, dass sozusagen diese Verstaatlichung der eigenen Politik, die 1969 dann eben auch ihren Höhepunkt erreicht, dazu führt, dass die Basis wegbricht.
Wenn wir jetzt vielleicht nochmal schauen, wie es nach 1969 dann weitergegangen ist, da wird gesagt, dass sich die Metall- und Bergarbeiter, die 1969 vor allem im Ruhrgebiet wilde Streiks durchgeführt haben, dass die sich dann am Ende mit den Lohnerhöhungen zufrieden gegeben haben. So kommt das in der Dokumentation rüber, über die wir gesprochen haben. Und dass dann eigentlich diese Tendenz der wilden Streiks in Deutschland auch wieder abgebrochen ist. Gerald Endres hatte das eben im Gespräch trotzdem auch schon erwähnt, dass es ja Anfang der 70er Jahre doch auch nochmal wilde Streiks gegeben hat. Wie würden Sie das beschreiben, wie es in Sachen Streiks und Arbeitskämpfen dann nach 1969 in der BRD weitergegangen ist?
Ja, also das stimmt natürlich nicht. Ne? Das hat der Gerhard Endres dann auch schon beschrieben, klar. Das ist die Hauptbotschaft des Films, ist, es waren nicht die Kommunisten, ja, das stimmt so halb, würde ich sagen. Und die andere Hauptbotschaft ist, das ist ein einmaliges Ereignis gewesen. Und wir haben ja jetzt irgendwie schon gerade darüber diskutiert, dass es eine lange Vorgeschichte hat, was schon ein bisschen dagegen spricht, dass es ein einmaliges Ereignis ist. Und was man vielleicht auch dazu sagen kann, es hat natürlich auch eine Nachgeschichte. Also insbesondere die Tarifrunden Anfang der 70er Jahre sind sehr stark noch von der Erfahrung der Septemberstreiks geprägt. Aber auch natürlich gibt es dann eine ununterbrochene Kultur wilder Streiks, eine Zeit lang zumindest, die aber interessanterweise irgendwie wie so ein Staffellauf eher aussieht, weil was 1969 ja charakteristisch ist, ist, dass die Krisenindustrien streiken. Also es sind vor allem die Stahl- und die Metallindustrie, nicht die Stahlindustrie, eben nicht die Metallindustrie, wie Sie das eben gesagt haben, sondern die Stahlindustrie und der Bergbau, also ein Industriezweig, der in die Krise gerät, gerade in der Zeit, und einer, der schon seit Ende der 50er Jahre in der Krise ist. Also da geht es sozusagen um so ein Nachholen von Tarifforderungen auch, die jetzt gerade in der Metall- und Elektroindustrie viel schneller vorangetrieben worden sind und viel leichter durchgesetzt worden sind von der IG Metall. Also es ist so eine doppelte Krisensituation 1969. Trotzdem entwickeln sich die wilden Streiks dann ja weiter, und das Bekannteste ist wahrscheinlich der Streik bei Ford in Köln bei 1973, also der sogenannte rassistisch konnotiert, kommentierte von der deutschen Presse Türkenstreik, also als türkische, nicht nur türkische, sondern überwiegend migrantische Bandarbeiter gestreikt haben und es eine ziemlich heftige Auseinandersetzung darum gab. Der ist sehr bekannt, aber was man wissen muss, also es gab den Streik bei Pierburg in Neuss, also migrantische Industriearbeiterinnen. Es gab hunderte, also viel mehr als 1969, hunderte von spontanen oder wilden Streiks 1973, die dann ja auch damit zu tun haben, dass sich die radikale Linke in den Betrieben stärker etabliert als vorher. Und das ist schon prägend auch für die ganzen 70er Jahre, würde ich sagen. Selbst nach der Krise hat diese Art von betrieblicher Konfliktkultur spielt noch eine große Rolle, auch wenn es nicht mehr zu solchen Wellen von wilden Streiks kommt. Und ich denke, ein Grund dafür, dass sich das dann relativiert, also diese Form wilder Streik, spontaner Streik sich relativiert, hängt damit zusammen, schon damit zusammen in den 70er Jahren, dass es auch ein Hochkonjunkturphänomen war. Also nach der Krise von 73 müssen andere Formen gefunden werden. Und das andere, was man aber dazu sagen muss, genau, und der zweite Punkt ist, dass in den Bahnstreiks, das Alfons vorhin so schön geschildert hat, das spielt natürlich auch eine Rolle. Also die Bahnstreiks werden legalisiert und es kann so ein Streikritual geben, das die Gewerkschaft in Anschlag bringt, um Dampf abzulassen, wenn die Leute einfach so unzufrieden sind, ohne dass die Friedenspflicht ausgelaufen ist. Also das ist schon auch ein wichtiges Moment. Aber also bei all diesen relativierenden Tendenzen und bei all diesen Versuchen, auch erfolgreich teilweise dieses Problem Septemberstreiks kleinzuarbeiten, muss man auch sagen, dass sich sozusagen so eine militante Arbeitsplatzkultur und Auseinandersetzungen, sagen wir mal, nicht typischer Art in den Betrieben trotzdem auch in den 70er, 80er Jahren und natürlich bis heute weiterentwickeln. Wir haben dann in der Krise vor allen Dingen so eine Welle von Betriebsbesetzungen, angefangen in Erwitte Anfang der 70er Jahre schon, aber auch über so berühmte Arbeitskämpfe wie bei der HDW in Hamburg 1983 oder später dann im Zusammenhang mit der Schließung des Stahlwerks Rheinhausen. Also auch eine Art von Krisenprotesten, die ganz stark geprägt sind durch den linken Teil der Gewerkschaften und durch die Linksradikalen im Betrieb, die im Grunde genommen diese Kultur gewisserweise auch fortsetzen. Also wenn man von einem Abbruch sprechen möchte, dann würde ich sagen, da müsste man eher in die 90er Jahre gehen. Also bis Ende der 80er Jahre, würde ich sagen, hält sich diese militante Arbeitsplatzkultur lokal schon ganz oft. Es gibt so zum Beispiel so Gruppen wie die GOG in Bochum, die existieren bis in die 2000er hinein und spielen dann sogar 2005 in dem Streik noch so eine Nebenrolle zumindest. Aber in den 90er Jahren gibt es halt schon sowas wie einen Generationswechsel und eine völlig neue politische Konstellation nach dem Anschluss der DDR und der Deindustrialisierung da. Und dann in den 2000ern geht es aber wieder los und das konstituiert sich neu. Und das ist vielleicht eine Frage, über die wir abschließend nochmal sprechen könnten.
Genau, du hast uns jetzt sozusagen schon auf die Gegenwart gelenkt. Ich hatte das ja am Anfang gesagt, dass, wenn man da sich die Gegenwart anschaut, dass Deutschland zu einem der streikärmsten Länder gehört. Das ist eine Sache, die aus Statistiken hervorgeht. Du hast aber eben auch im Gespräch schon gesagt, dass es ja immer wieder auch Formen der Auseinandersetzung gibt, die solchen Statistiken entgehen. Wenn du die heutige soziale Landschaft beschreiben würdest, welche Formen der Auseinandersetzung sind da prägend? Welche Tendenzen der Arbeitskämpfe lassen sich da beschreiben?
Ja, also ein Grund für diesen Abbruch und die Neukonstituierung ist natürlich die politische Situation, also die relative Schwäche der Gewerkschaftslinken und die mangelnde Überzeugungskraft, sagen wir mal, radikaler Linker im Betrieb in den 90er Jahren. Das ist sicherlich ein Grund, also das muss man auch schon erwähnen. Aber was wahrscheinlich wichtiger ist, ist die Neuzusammensetzung der Arbeiterinnenklasse als solche. Also es gibt ja einfach in den 90er Jahren, in den frühen 2000er Jahren eine sehr starke Polarisierung von Einkommen, eine sehr starke Prekarisierung der ganzen Arbeitswelt, die Ausbreitung von Formen, die jetzt nicht neu sind, aber doch irgendwie ganz signifikant wachsen, wie Leiharbeit, später Werkvertragsarbeit. Also diese Tendenzen, die sind ja in den 90er, 2000er, frühen 2000er Jahren, so bis Mitte der 2000er Jahre einfach in Deutschland viel stärker als in vielen anderen europäischen Ländern, was einfach auch daran liegt, dass die Briten das in den 80er Jahren nicht alles, aber schon eben einfach zum Teil hinter sich hatten. Im Zuge dieser Neuzusammensetzung spielt prekäre Dienstleistungsarbeit eine größere Rolle. Es stellt sich die Organisierungsfrage dar. Es gibt Auseinandersetzungen auch in diesem Bereich, wie zum Beispiel so Texte wie die von Ingrid Artus, die Konstituierung von Betriebsräten in diesem Bereich untersucht hat, so bei McDonald's und so ganz gut schildern. Aber es gibt auch sowas wie eine verstärkte Auseinandersetzung um den öffentlichen Dienst, was wieder eine andere Sphäre ist. Und darin muss man einfach ganz kurz sagen, dass da Millionen von Arbeitsplätzen privatisiert worden sind seit den 90er Jahren und dass der Arbeitsdruck auf Beschäftigte im öffentlichen Dienst sehr stark ist. Und da kommt es natürlich ganz, ganz stark zu Konflikten auf allen möglichen Ebenen. Also letztes Jahr der Poststreik, der Warnstreik, der ja so ein bisschen irgendwie in eurem kurzen Einsp in der Einspielung, in der lustigen Einspielung, ein bisschen eigentlich sozusagen verharmlosend dargestellt worden ist, weil es gab ja etliche Streikwellen mit etlichen Arbeitsniederlegungen. Also die Panik, die Presse da gemacht hat, ist jetzt eine andere Geschichte, müssen wir jetzt nicht hier diskutieren, aber es war schon eine große Auseinandersetzung. Der Kita-Streik, also alles Streiks, die nichts mit Stahlindustrie, Metallindustrie und Kohle oder so zu tun haben. Also neue Gruppen, die streiken. Das ist eigentlich vor allen Dingen das, was ich sagen würde. Das ist einer der Haupttendenzen. Was man da auch beobachten kann, ist, dass ein Streik in der Kita oder in der Charité in Berlin, dass der natürlich eine ganz andere Öffentlichkeitswirksamkeit hat als diese latenten wilden Streiks in den 60er, 70er Jahren. Das hat sich schon auch ganz stark verändert. Solche Arbeitskämpfe wie in der Charité sind natürlich unmittelbar politisch, weil sie die Gemeingüter, die dort produziert werden, also Gesundheit, Krankheit, Kinderbetreuung und so weiter, eben auch betreffen. Und ich glaube, dass wir so vielleicht seit der ersten Hälfte der 2000er Jahre, da auch wirklich in einer neuen Phase sind, weil es neue Gruppen gibt, die streiken, weil es eine andere Ausrichtung von Arbeitskämpfen gibt, weil die viel mehr unmittelbar politisch-gesellschaftlich sind. Meine Prognose wäre ja zusammenfassend, dass sich bald niemand mehr an diese Streikkultur erinnert, die Industriearbeiter in den 60er Jahren so geprägt haben. Und das aber nicht damit zu tun hat, dass Streiks keine Wichtigkeit mehr haben, sondern sozusagen überlagert wird durch die neuen Streiks und die neuen Arbeitskämpfe, die in anderen Bereichen stattfinden im Wesentlichen. Und das ist einerseits natürlich was sehr Spannendes und Interessantes, auch gerade für Linke, andererseits aber auch ein Problem, weil das nochmal diese Tendenz verstärkt, diesen Mythos, der immer wieder aufkommt, wenn es zu großen Arbeitskämpfen kommt, übrigens auch nicht nur in Deutschland, sondern auch anderswo, dass man das Gefühl hat, dass es irgendwie was hat, das hat es noch nie gegeben und das ist jetzt schockierend, das ist ganz was Neues, so wie beim Bahnstreik auch. Das ist natürlich Quatsch, deswegen ist es auch wichtig, sich diese historischen Formen anzugucken, um sich klarzumachen, dass eben Klassenkämpfe keine Sache sind, die so vom Himmel fallen, sondern eine ganz lange Geschichte von Organisierung und Auseinandersetzung dahinter ist, die man nicht einfach zugunsten von so einer "Wir machen ewig eine neue Erfahrung"-These vergessen sollte.